WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin und hallo liebe Zuhörer da draußen. Wie versprochen, Mitte Januar, wir sind zurück.
Ja, manchmal dauert es halt länger, als man erwartet, oder?
Ja, wir haben uns vielleicht etwas verschätzt mit unserem Datum hier, wann wir zurückkommen wollten. Wir hatten gesagt, Mitte Januar, jetzt haben wir fast schon Ende Februar, bis die Folge rauskommt, ist auf jeden Fall Ende Februar. Aber das war die schöne Weihnachtszeit dazwischen, das war der Jahreswechsel dazwischen. Und gerade bei uns im Projektgeschäft ist auch oft so, dass zu Jahresbeginn neue Projekte anfangen, viel zu tun. Und wir wollten ja das Konzept auch so ein bisschen überarbeiten, da waren wir dann intern ein bisschen am Diskutieren, wie wir es machen, worüber wir reden wollen und solche Dinge. Und so hat sich dann etwas gezogen. Zumal auch noch mein Skiurlaub dazwischen lag. Oh. Aber ja, uns gibt es noch. Ja, ich habe ein schönes Leben. Es waren zwar nur ein paar kurze Tage, aber ich habe mir nichts gebrochen. Ja. Es lag echter Schnee. Nicht nur Schneekanonenschnee, sondern wirklich vom Himmel gefallen. Karma.
Das ist doch gut. Ich würde zwar jetzt noch so fragen, wo du warst und wie es war, aber ich glaube, so spannend ist es für alle Zuhörenden nicht.
Nicht? Wollt ihr nicht wissen, dass ich in Willingen war? War nicht so weit. Ach,
du warst in Willingen?
Ja, direkt um die Ecke.
Ey, immer wenn ich von Willingen höre, fragen immer alle anderen, ob wir so saufen wollen.
Ja, ich glaube, das ist abends dann auch immer der Fall, wobei ich mich da zurückgehalten habe.
Ja, alles gut, lass uns vielleicht mit unserem Thema ankommen und nicht
genau,
viele, über Saufen in Willingen sprechen.
Viele haben halt befürchtet, es kommt nichts mehr. Und wir hätten aufgegeben. Aber nein, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Ja, und was haben wir für ein spannendes Thema mitgebracht für unseren ersten Podcast in diesem Jahr, Kevin?
Ja, genau. Wir wollen heute mal über Onion Design sprechen, explizit jetzt in Angular.
Frontends allgemein, glaube, das, Angular speziell, ja.
Ja, was wollte ich gerade sagen? Das kann man auch auf alle Frontends übertragen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht spezifisch. Aber da natürlich Angular zum Beispiel noch Dependency Injection dazu bietet, müsste man sich dann bei anderen Sachen halt ein bisschen mal irgendwie was macht. Whatever.
Es zucken wahrscheinlich viele zusammen direkt. Architektur, Onion-Architektur. Jetzt kommen die wieder mit irgendwelchen Vorgaben, die toll sein sollen.
Ist das deine persönliche Abneigung dagegen?
So als Software-Architekt ist genau meine Ableigung gegen Architekturprinzipien.
Okay, vielleicht fangen wir erstmal an, was Onion-Architektur überhaupt ist oder in welchem Rahmen sich das bewegt. Also erstmal, Onion-Architektur bewegt sich halt in dem Rahmen von Domain-Driven Design oder Domain-Driven Development, wie auch immer man das nennen möchte. Und bewegt sich dort, also dass man sich eben auch mehr auf die Fachlichkeit konzentriert. Und dafür gibt es im Onion-Design halt verschiedene Schichten, wie eine Zwiebel, deswegen Onion, wo es einen Kern gibt. Und verschiedene Schichten, die das durchläuft. Und die Idee ist so ein bisschen, dass sich das Innere nicht so häufig ändert wie das Äußere, um quasi so die Fachlogik auch so ein bisschen zu beschützen, damit die sich wenig ändert. Und von innen möchte man nur auf die äußeren Schichten zugreifen, möglichst auf die äußerste Schicht und versucht das zu entkoppeln, sodass sich mein Kern, also meine Fachlogik, möglichst wenig ändern sollte. Soweit die Idee.
Ja, Ziel ist es natürlich auch, dass die Domain-Logik unabhängig von der Technik ist. Also wenn wir jetzt in der Java-Welt sind, vielleicht so Spring Boot-mäßig, der Domain-Kern soll halt keine Spring Boot-Logik beinhalten. Der soll auch keine Datenbank-Logik beinhalten. Der soll die Datenbank gar nicht kennen. Der soll halt am besten plain JavaScript sein. Während das im Frontend dann genauso ist, unser Kern sollte halt TypeScript sein oder JavaScript. Aber er sollte halt nicht, weiß ich nicht, die Angular Components kennen. Das ist alles in den äußeren Schichten und in Anführungszeichen austauschbar. Also es soll so gut gekapselt sein, dass ich halt, man hört es so oft, man wechselt die Datenbank, ist immer noch so.
Ich wusste, dass das Beispiel jetzt kommt.
Ja, so ein Phänomen, was immer in einem Raum steht. Wir kapseln das, dann können wir im Zweifel die Datenbank wechseln. Aber das soll die Idee sein. Ne? Die Datenbankschicht soll so gekapselt sein, dass ich die ohne Probleme austauschen könnte oder dass ich meine UI ohne Probleme austauschen könnte. Das ist, ja, der Domain-Kern, dass der davon gekapselt ist und nicht betroffen wäre in dem Fall.
Ja. Wichtig, es gibt auch noch verschiedene Domain-Driven Design Architekturen. Also das ist nicht so die einzige. Clean Architecture oder Hexagonal Architektur kann man ja auch nochmal nennen. Aber grundsätzlich wollen wir jetzt erstmal mit der Onion-Architektur uns das mal in Angular angucken. Und ja, können wir mal schauen, wie das dann da so ist.
Ja, was mich immer so, wenn ich an Architektur denke und gerade an die Onion-Architektur, das spielt ja das Prinzip Inversion of Control eine große Rolle. Also das typische Dependency Injection Ding, ne, Hollywood. Wir rufen da nicht an, die rufen uns an. Und Das hat natürlich, wenn man seine Diagramme am Ende zeichnet, mit seine schönen UML-Diagramme, was wie zusammenhängt, hat zur Folge, dass wir viele Interfaces brauchen, weil natürlich die Pfeile alle in die richtige Richtung zeigen müssen in diesem Architekturdiagramm, weil die innere Schicht die äußere ja nicht kennen soll. Das führt halt dazu, dass alles, was nach außen liegt, Interfaces hat, alles, was innen liegt, hat Interfaces mit Methoden, die es zur Verfügung stellt und oder zur Verfügung gestellt haben will, damit die Aufrufrichtung die richtige bleibt. Das ist, was, glaube ich, auch viele in echten Architekturen dann oft skippen, sodass die Pfeile nicht mehr richtig sind, aber die Idee zumindest da bleibt. Habe ich so die Erfahrung gemacht, die böse Erfahrung.
Was ich ja auch noch sehr viel mit der Onion-Architektur verbinde, ist das Thema Mapper. Ist vielleicht auch nur eine Besonderheit von manchen Projekten, wo ich das sehr erlebt habe, aber dass viele dann auch auf den verschiedenen Schichten direkt auch Mapper einfügen, dafür Libraries nutzen, damit sie da auch unabhängig sind von den verschiedenen Datenmodellen, die sie da nutzen. Ne?
Ja, genau. Also, weiß ich nicht, ein Datenbank-Entity sollte natürlich nicht im Domain-Kern liegen. Der liegt halt in einem Infrastrukturteil für die Datenbank und muss natürlich dann den Domain-Kern da irgendwie reinmappen können. Also, weiß ich nicht, mein User-Objekt muss ich ja irgendwie auf ein User-Entity mappen, bevor ich es abspeichern kann, jetzt im Java-Beispiel. Das wird dann zwischen den Schichten immer sehr viel gemappt. Ja, ganz genau.
Okay, dann lass uns erstmal darüber sprechen, wie das in Angular aussieht. Genau. Also, was haben wir da eigentlich für Bereiche? Also zum einen würde man ja sagen, man hat irgendwie das View-Model, also irgendwie die Komponente, dann das HTML, vielleicht Pipes Directives, die man irgendwie da, wo man die ganze Anzeigelogik hat, wo man quasi beschreibt, wie soll das am Ende aussehen in seinem HTML, um dann auch beispielhaft dann jetzt mal eine Liste von To-Dos anzuzeigen.
Die Präsentationsschicht quasi, ne? Das, was man wirklich sieht am Ende.
Genau. Dann haben wir wahrscheinlich noch so ein bisschen was in Richtung Client-Modul, wo wir irgendwie mit einem HTTP-Client oder was auch immer mit irgendwie dem Backend kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch relativ einfach, oder?
Ja. Wobei wir bei Module hier natürlich nicht die Angular-Module selbst meinen, sondern nur so eine Abstraktionsschicht darum.
Ja gut, es könnten auch Module sein, ist ja im Endeffekt.
Könnte. Genau.
Könntest du auch so machen. Aber es könnten auch Libraries sein oder so. Das ist jetzt im Detail, glaube ich, auch nicht so spannend. Ja. Genau. Dann haben wir vielleicht noch irgendein State Management, wobei man auch sagen muss, dass man das nicht unbedingt braucht. Also zum Beispiel irgendein Store, wo die Daten gehalten werden. Wenn man jetzt sagt, man macht das nicht, sondern hat nur einen Client, der quasi direkt mit der Datenbank kommuniziert, also direkt mit dem Server kommuniziert, dann würde man das wahrscheinlich auch nicht haben. Kann man sich jetzt überlegen, aber um jetzt mal noch ein weiteres Beispiel aufzunehmen, man könnte auch noch ein State-Modul haben.
Genau.
Gut. Das sind also die externen Module, die irgendwie außen rum liegen.
Es gibt da noch eins. In der Mitte. Bevor wir zur Mitte kommen, würde ich sagen, es gibt noch eins, was halt, ja, was ist, ist es ein Modul oder nicht? In unserem Blogbeitrag ist es als App-Modul bezeichnet, sowas wie Cross-Cutting-Concerns, ne? Sowas wie Routing, Guards, Resolver, Configs, was halt alles so ein bisschen betrifft. Ne, das gibt's halt immer irgendwie und da Das ist hier als App-Module bezeichnet. Irgendwo müssen solche Sachen ja auch liegen.
Ja. Jetzt könnte man überlegen, ob zum Beispiel Routing nicht eigentlich zum View-Model gehört und so weiter. Aber das ist jetzt auch irgendwie Detailfrage.
Genau.
Okay. Genau. So, und dann haben wir jetzt erstmal die ganzen äußeren Schichten unserer Architektur betrachtet. Und jetzt wollen wir quasi gucken, was wollen wir irgendwie am unabhängigsten machen. Und das wäre jetzt unser Domain-Modul, was wir in dem Fall mit Servicen oder mit Servicen darstellen. Das ist quasi ein in der Litte liegenden Kern, wo wir jetzt alles reinpacken, was irgendwie spezifisch fachlich ist.
Genau. Ohne Angular-Code. Das ist wiederum wichtig.
Genau, das ist wichtig, dass man diese Fassaden hat und dass man dann die Services oder auch Fassaden in dem Fall, wenn man sie so nennen möchte, unabhängig von Angular gestaltet. Was natürlich dazu führt, dass man zum Beispiel einen Injection-Token für die verschiedenen Fassaden anbieten muss oder auch sollte, damit die dann wirklich gar keinen Angular-Code haben. Genau. Das wäre jetzt auch so ein Thema, je nachdem, wie man das umsetzen würde in anderen Frameworks, müsste man sich halt dann Gedanken machen, wie stellt man die dann bereit. Genau, Angular hat jetzt hier natürlich Dependency-Injection und dadurch kann man halt das Interface injecten und dann kommt halt die konkrete Implementierung da zurück.
Genau, sehr praktisch. Natürlich auch zum Testen sehr praktisch, aber aus Architektursicht auch sehr praktisch.
Ja, und dann könnte man in der Fassade das ganze Domain-spezifische ablegen. Also als Beispiel, ich habe jetzt einen neuen Auftrag und möchte eine neue Position hinzufügen. Dann würde ich das halt in dem Domain-Model machen. Also die Position hinzufügen, das so zusammenstecken, wie es sein muss, die ganzen Summen updaten. Und dann würde ich sagen, hey, Gateway, was ja auch ein Interface ist, speichere das mal für mich. Sodass ich in meinem Domain-Model eigentlich gar keine Ahnung habe, wie macht er das, das ist ja das Ziel, sondern der macht das irgendwie und dann kann ich halt meine konkrete Implementierung aus dem Client-Modul dahinter legen.
Genau. Klingt irgendwie ganz simpel, ne?
Ja, klingt simpel. Ist auch ein simples Beispiel, was wir jetzt hier haben, natürlich, muss man auch sagen. Aber grundsätzlich, wenn man das schon in anderen auch Bereichen gemacht hat, würde man das auch so machen. Also Spring sieht das ja recht ähnlich aus, da würdest du das auch so machen.
Genau.
Und jetzt beispielhaft nehmen wir an, das Client-Modul, also am Server ändert sich jetzt die Darstellung, weil wir jetzt irgendwie Aufträge anders verarbeiten wollen und jetzt haben wir eine andere Schnittstelle, da kommen jetzt 3-4 Felder hinzu, die aber für unsere Applikation irrelevant sind. Dann könnten wir jetzt einen Mapper einfügen und sagen, hey, der Client, der arbeitet immer noch mit dem Domain-Model, aber map das dann einmal, sodass wir den Client trotzdem noch nutzen können, obwohl der Server sich verändert hat. Und in so einem Domain-Model und in den abhängigen Modulen dahinter, zum Beispiel in unserem View-Modul, würde sich nichts ändern.
Das ist die gute Idee dahinter, ne?
Ja. Ob das jetzt in der Praxis so klappt, haben wir da hingestellt, weil man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe jetzt ein Feld und das musst du auch noch verwenden, dann habe ich natürlich in meinem Domain-Modul Änderungen, weil sich halt auch der fachliche Code ändern muss.
Ja, aber das hat man ja wahrscheinlich häufig in der Softwareentwicklung, dass eine Änderung dann doch mehreres betrifft. Das ist ja selten so komplett gekapselt, also keine Ahnung. Mein Auftrag bekommt jetzt nicht nur eine Auftragsnummer, sondern vielleicht auch noch ein Notizenfeld oder ein Infofeld. Das betrifft ja sowohl meine Domäne, weil das Ding halt jetzt das Infofeld hat, aber das betrifft ja auch genauso die Datenbank, weil die das jetzt irgendwie speichern muss. Das betrifft den HTTP-Client, weil der das laden muss und aus irgendeinem JSON mappen muss. Und wenn ich noch ein State-Management habe, dann muss ich das Infofeld ja auch in dem State ablegen. Und wenn ich es dann in der HTML-Schicht anzeigen möchte, muss ich es da auch anzeigen. Also es verhindert natürlich nicht, dass eine globale Änderung überall hervorruft.
Ja, aber ich kann natürlich erstmal nur mein Client-Modul anpassen, damit ich das später nachziehen kann. Das geht zum Beispiel. Also ich habe da schon eine gewisse Entkopplung. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt auch einzelne Felder zum Beispiel umbenenne oder so, dann muss ich zum Beispiel nichts machen. Das ist zum Beispiel auch sehr sinnvoll.
Genau, außer an der entsprechenden Mapping-Schicht dann halt.
Ja, genau. Also an der Kleinschicht müsste ich dann was ändern. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, sich irgendwann Gedanken zu machen, macht das auch Sinn, das in das Modul zu, Domain-Modul zu übernehmen, aber ich brauche es nicht. Weil wenn jetzt natürlich am Server die Daten irgendwie anders heißen, weil jetzt irgendwer das umbenannt hat, sag mal sinnvoll, also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sag mal dahingestellt, aber dann sollte man sich halt auch überlegen, ob man das in allen Schichten so anpasst, dass das auch überall gleich heißt, weil sonst redet man später über unterschiedliche Werte. Aber man kann das natürlich auch transformieren, wenn man jetzt sagt, hey, im Client, in meinem Angular-Code soll das anders heißen, weil das für mich anders sinnvoller ist in dem Kontext, dann macht das natürlich auch Sinn, das zu transformieren.
Das stimmt. Wobei man umbenennen macht man ja grundsätzlich auch eher seltener, würde ich sagen. Meistens kommen ja Daten hinzu oder irgendwas fällt weg. Aber das ist ja die Idee. In der Domäne ändern sich Namen halt seltener. Also aus einer Kontonummer wird halt nicht plötzlich eine Kontonummer irgendwas, sondern das bleibt halt Kontonummer. Und das ist halt nicht so ein fachliches Feld wie, jetzt brauche ich ein gutes Beispiel.
Ich kann dir ein gutes Beispiel nennen. Ja. Nehmen wir mal an, der Server arbeitet jetzt noch mit IBANs, weil wir umgestellt haben auf IBAN. Wir wollen aber noch nicht im Frontend umstellen auf IBAN. Dann können wir einen guten Transformator einbauen, nämlich in dem Client, der dann daraus PLZ und also PLZ als auch die Kontonummer transformieren kann. Und dann können wir das in der View-Schicht da später umbauen.
Genau, das könnte man. Das ist eins der Beispiele, ja.
Genau. Auf lange Sicht macht es natürlich Sinn, irgendwann auch alles auf IBAN umzustellen. So. Aber man muss es ja am Anfang erstmal nicht.
Genau. Und man hat halt nicht solche spezifischen Sachen wie, weiß ich nicht, Datum als irgendwas und dann Datum jetzt als sowas. Also wenn es in verschiedenen Formaten irgendwo abgelegt ist. Sondern die Domäne kennt halt nur das eine Datum. Dem Rest ist das Ding ja egal. Das sind dann eher so Sachen, wo man dann plötzlich Umbenennungen hat, weil, warum auch immer.
Ja, man muss natürlich auch sagen, grundsätzlich ist man ja auch in unseren Business-Anwendungen sehr oft so unterwegs, dass man einen Server hat und das ist eigentlich hart gekoppelt, also das ist halt nicht hart gekoppelt, aber man hat halt oft diese Abhängigkeit. Ich habe einen Server, einen Frontend und dann arbeitet er so ein bisschen zusammen und das war's. Wenn man jetzt natürlich annimmt, das Frontend ist irgendwie losgelöst und redet mit verschiedenen Quellen, und ich habe auch nicht den Server so in der Hand, wie wir das meistens haben, dann macht natürlich so eine Architektur noch mehr Sinn, weil dann vielleicht verschiedene Server auch Änderungen durchführen, die ich nicht unbedingt immer mit in mein Domain-Modul übernehmen will, weil ich irgendwie verschiedene Sachen Server abfrage, um dann Daten zu aggregieren oder zu nutzen. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich da entkoppelt bin.
Unter anderem, ja, aber die Entkopplung, würde ich sagen, das ist jetzt ja nicht unbedingt zwangsweise, warum ich sowas hier machen sollte.
Also. Gut, kommen wir zur Frage. Warum sollten wir sowas machen?
Genau, warum sollten wir es machen oder warum sollten wir es nicht machen und was ist der Vorteil? Weil da müssen wir jetzt mal gucken, wir können ja genau diese Backend-Diskussion aufmachen, warum das im Backend Sinn macht oder warum es im Frontend Sinn macht. Und um es aufs Frontend zu beschränken, das ist ja schon ein drastischer Mehraufwand, den man hier betreibt, als man das vielleicht vorher getan hat. Also wenn ich so eine klassische Angular-Anwendung habe und mir vorstelle, ich habe eine Komponente, die injectet sich in Service und lädt halt irgendwelche Daten und gut ist, muss ich ja jetzt hier fast das Doppelte an zumindest Dateien anlegen, wenn nicht sogar das Dreifache, um am Ende das Gleiche zu machen. Und dann kommt halt die Frage für mich, tauscht man im Frontend so oft irgendwelche technischen Dinge aus? Also klar, im Backend ist auch immer die Frage, wie oft wechselt man in so eine Datenbank jetzt nun? Aber ich finde, da kommen wir halt immer mehr hin, um nochmal im Backend zu bleiben. Also wo lege ich, keine Ahnung, ich speichere Daten hart weg, jetzt immer nicht in der Datenbank, sondern in so einem Storage. Ich lege irgendwelche Bilder ab oder XML-Dateien oder PDFs. Und dann ist man plötzlich in der Cloud-Welt und dann hat man nicht mehr, ich packe das hier auf die Festplatte, sondern ich packe das auf ein Volume oder ich packe das in so ein S3-Bucket oder ich serialisiere das und lege das trotzdem in eine Datenbank oder packe das in eine NoSQL-Datenbank oder in einen anderen Dokumenten-Storage. So. Da ist das, finde ich, viel aktueller, aber da hat man dann mal wirklich sowas, wo man sagt, okay, jetzt tausche ich den Storage hier einfach aus. Das ist jetzt keine Festplatte mehr, sondern das ist jetzt S3 bei Amazon oder, weiß ich nicht, bei Google oder eine Dropbox. Und ich, die Datenbank, da würde ich jetzt auch sagen, das passiert jetzt nicht so häufig, dass man da umziehen muss, bei größeren Sachen, die auf alte Technik basieren vielleicht. Aber ich finde, das hat schon Bewandtnis. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Angular-Updates angucken, um den Brückenschlag jetzt zur Onion-Architektur bei Angular zu machen, da sind ja jetzt auch sehr viele Änderungen plötzlich. Also nutze ich noch meinen NGRX-Store oder nutze ich jetzt einen leichtgewichtigen Signal-Store oder sage ich, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Store und packe den weg. Oder ich habe jetzt immer Observables im Client-Modul genutzt, weil ich das halt der Weg war. Und jetzt sind da plötzlich Signals und die führen sowas wie eine Resource-API ein oder die wollen den HTTP-Client vielleicht umbauen und nicht mehr auf RxJS setzen lassen, sondern plötzlich auf Promises oder keine Ahnung, ich nutze gar keinen HTTP-Client mehr, weil ich Firebase nutze und habe ein Firebase-SDK da angeschlossen und schreibe da irgendwo sonst wohin und weiß gar nicht, wie es passiert. Das sind ja schon, finde ich, im Moment realistische, gerade in Angular realistische Anwendungsszenarien. Oder meinst du nicht?
Okay, gib eine Sekunde. Ich muss kurz rekapitulieren, was du alles gesagt hast. Okay, also, ich gehe jetzt erstmal nur mal auf das Frontend-Thema ein, auf das Backend-Thema können wir vielleicht auch noch eingehen, falls es für Leute relevant ist, aber genau. Ja, ich sehe auch, dass es sehr, sehr viele Änderungen gibt. Die Frage, die man natürlich sich in der Architektur auch immer stellen muss, ist, möchte ich mich schon vorher verteidigen, bevor ich überhaupt zu der Option komme? Oder ist das absehbar in meinem Projekt, dass sich das sehr oft ändern wird? Weil das wäre ja schon mal so meine Voraussetzung. Wenn ich also weiß, hey, ich baue jetzt ein Projekt und das wird in 2-3 Jahren sowieso in die Cloud umgezogen, dann lass uns drüber sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich mich durch solche Pattern auch schützen, wenn sich Angular-Updates durchgeführt werden? Und ich glaube, dass man so oft sagt, wir tauschen das aus, wir tauschen das aus, passiert, glaube ich, nicht so oft in einem Projekt. Und ich kenne dieses Datenbankbeispiel, aber ich glaube, oft wird das irgendwie zitiert und ich habe das bis jetzt erst einmal erlebt. Und auch da war es immer noch großer Aufwand, wo man da gesagt hat, das wird niemals passieren und wir haben das alles abstrahiert und wir tauschen das einfach aus und dann funktioniert das. Spoiler, hat nicht funktioniert.
Okay, jetzt hast du natürlich auf beides geantwortet direkt, auch schon auf das Backend-Thema. Ja. Um das mit dieser Datenbank nochmal aufzulösen, weil ich dieses Beispiel, ich liebe es, es kommt ständig. Und das Problem ist, finde ich da immer, warum es nicht klappt, ist, weil es halt nicht abstrahiert wurde. Man hat vielleicht auf Hibernate gesetzt oder auf sonst irgendwelche Spring-Magie, um die Datenbank wegzuabstrahieren, aber sie ist nicht wirklich abstrahiert. Und dann hast du natürlich immer so Sachen, dass du von MySQL nicht auf Microsoft SQL kommst oder auf, weiß ich nicht, Informix SQL. Da gibt es halt Unterschiede, auch wenn das alles SQL ist. Und das bricht dann immer, natürlich. Und deswegen klappt das meiner Meinung nach auch selten, dass man die Datenbank einfach mal wegtauscht.
Und um das mal zu übertragen aufs Frontend, ich glaube, dass manche Sachen halt auch von den Abfragestrukturen und so unterschiedlich sind, dass du dir da dann einen abbrichst, um das zu transformieren. Also als Beispiel, wenn ich jetzt wir gehen jetzt zu Firebase und wir waren vorher, hatten vorher einen Server, Backend-Server mit Postgres, der nur HTTP unterstützt, also nur direkte Calls, ich rufe was auf, es kommt was zurück. Und jetzt wollen wir auf einmal Firebase machen. Dann kann ich das, glaube ich, nicht so entkoppeln, dass ich am Ende einfach sage, hier, ich habe jetzt ein anderes API-Gateway, auf einmal funktioniert das alles. Weil das API-Gateway wahrscheinlich nicht damit klarkommt, dass es auf einmal mehrere Events verarbeiten muss und nicht nur einen Call. Und
da würde ich dir hart widersprechen, weil ich glaube, dass es funktioniert. Okay. Man darf natürlich nicht verwechseln, dass man bei dem Beispiel jetzt mit Firebase, dass man seine Logik nicht gleichzeitig mit ändert. Wenn ich vorher ein Backend hatte, wo ich Requests hinschicke und die dann antworten und ich dann auf Firebase setze, dann darf man natürlich nicht damit gleichsetzen, dass man plötzlich irgendwie auf Collections hört, die Live-Aktualisierung direkt bis in die UI durchpushen, falls das vorher gar nicht möglich war. Da würde ich dir zustimmen, das klappt nicht. Aber wenn ich das einfach als Ersatz für meine vorher, für meine Datenbank nutze oder mein Server, der es irgendwie in die Datenbank geschrieben hat, dann würde ich sagen, das dürfte, wenn ich diese Interfaces alle richtig gemacht habe und die Implementierung schön sauber getrennt habe, sollte das gar keinen Unterschied machen.
Sollte. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Nehmen wir an, man nutzt dann dieses Feature nicht. Okay, dann könnte es funktionieren.
Ja, weil das wäre ja eine Änderung meiner Domäne. Dann würde ich ja plötzlich anders oder komplett andere Anforderungen an die Anwendung stellen, die sie vorher nicht kann.
Ja. Gut, was natürlich auch noch so sein kann, ist jetzt, dass die Abfragestruktur sich natürlich ändert und du bestimmte Methoden implementieren musst, die nicht mehr zur Abfragestruktur passen. Das kann zum Beispiel auch sein. Aber
ja.
Ich bin da jetzt nicht hundertprozentig, müsste man mal ausprobieren in irgendeinem Projekt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du das nicht immer auch so eins zu eins dann umsetzen kannst und dass du dann doch wieder Änderungen hast. Und das ist ja bei den Datenbanken dann auch ähnlich.
Ja, wobei
ich passt sagen, die Struktur nicht zusammen.
Ich würde wirklich sagen, dass wenn man es wirklich richtig macht, dann sollte 99% klappen. Und vielleicht ist es eher so ein Beispiel, ich ersetze Firebase jetzt durch irgendeinen Microsoft-Dienst, der das gleiche kann, oder durch Pocketbase, oder ich setze Pocketbase durch. Ach, ich habe noch ein neues Framework gefunden letztens, was das auch kann. Fand ich auch super spannend. Ich ersetze das durch irgendeine Technologie, die das gleiche inhaltlich kann, was es macht. Und man muss es realistisch sehen, es ist nicht mal eben gemacht, dass ich da so ein Backend wegtausche, auch wenn die Architektur richtig ist, weil dieses Client-Modul, das ist ja auch gigantisch. Da stecken ja auch unendlich viele Zeilen an Code drin, die diese ganze Speicherlogik oder die Abfragelogik beinhalten. Ne? Die muss man ja dann wirklich komplett austauschen. Man ist ja nicht davor geschützt und macht ein anderes NPM-Package rein und es läuft. Also man muss halt nur den Domain-Kern nicht anpassen und wenn man das alles richtig geschneidert hat, dann auch das View-Modul nicht und das State-Modul nicht, weil das halt unabhängig davon ist.
Und jetzt ist die Frage, wie groß ist mein Domain-Modul? Wie groß würdest du sagen, sind diese domain-spezifischen Sachen eigentlich im Frontend?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Und ich weiß. Und deswegen würde ich sagen, dass genau da das Problem eigentlich dieser Architektur liegt, weil ich glaube, dass die meisten domain-spezifischen Sachen voraussichtlich nicht im Frontend liegen.
In so einer richtigen klassischen Architektur mit so, ich habe einen Server mit Business-Logik und habe irgendein Frontend zum Anzeigen, würde ich auch sagen, dass der Domänenkern im Frontend eigentlich recht klein sein sollte. Da liegt so ein bisschen, wann blende ich welche Felder da ein? Wobei dann ist es auch schon die Frage, ob das keine, vermutlich gar keine Domänenlogik.
Ich habe irgendwie so ein Gegenbeispiel.
Oh, sehr gerne. Aber ja, um das nochmal zu Ende zu bringen, ich würde sagen, da ist der Domänenkern nicht so gigantisch. Es mag Ausnahmen geben, Beispiel bei unserer Anwendung, die Firebase nutzt, die hat ja
Scheiße.
Serverless, in Anführungszeichen. Da liegt die Logik natürlich komplett im Frontend, weil das Backend recht wenig macht. Aber das ist ja auch wieder so ein ganz anderes Paradigma. Da, okay, aber in so einer ganz klassischen alten Frontend-Anwendung würde ich auch sagen, der Domänenkern ist klein. Was dann aber noch der Vorteil ist, dass wenn man es richtig macht, sind halt auch die anderen Module untereinander abgetrennt. Also das Client-Modul vom View-Modul und vom State-Modul. Und ich habe nicht direkt in meinem View, in der View-Component einen Aufruf mit dem HTTP-Client, der ans Backend geht. Das haben ja viele auch bei Angular-Anwendungen. Da hängt ja dann alles zusammen.
Ja gut, wer sowas macht, soll auch bestraft werden.
Genau. Ne, deswegen hat man da ja hoffentlich alles Logik in so Services liegen und die rufen dann den HTTP-Client erst auf. Das heißt, zwar ist der Domain-Modul würde ich als klein einschätzen tendenziell, aber die Trennung der anderen Schichten voneinander, also der anderen Module, die empfinde ich immer noch als positiv.
Ja, also mein Gegenbeispiel war auch Firebase, um das nochmal zu sagen. Ich glaube, das hat man gemerkt. Ich glaube, gerade dann, wenn du viel Logik-Code auch im Frontend hast, wächst das, glaube ich, viel mehr. Ich glaube, gerade bei so einer Firebase-Anwendung ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel. Um dann da an der Stelle quasi, gerade diese ganzen Transformationen und so weiter, in diesem Domain-Modul zu machen. Warum? Um das auch gut zu kapseln und Dinge einheitlich zu haben. Weil wenn ich jetzt quasi so Sachen mit Firebase mache, dann ändere ich ja da zum Beispiel auch die ganzen Klassen und so weiter und speichere das dann in Firebase und also die ganzen Daten. Und quasi an der Stelle finde ich es besonders wichtig, dann sich zu überlegen, ob man das nicht unabhängig gestalten kann und nicht an verschiedenen Stellen Dinge ändert, weil das kann sonst sehr messy werden.
Ja, sehe ich auch so.
Genau. Und zum Thema Entkopplung finde ich auch gut. Ich finde, dass auch oft, gerade wenn man einen Store nutzt, und da wollen wir später vielleicht auch nochmal, also nicht heute, aber vielleicht in einer späteren Folge doch eingehen, dass wenn man einen Store nutzt, da auch hohe Abhängigkeiten sind. Wenn ich das mache, dann mache ich das und dann habe ich das Event, das startet dann das. Und oft hat man dann auch in seinem View-Modulen verschiedene Events, die einfach hintereinander getriggert werden. Und dann hat man auch so eine krasse Abhängigkeit eigentlich zum Store und ich glaube, das tut einem auch nicht immer gut.
Vor allem wird man hier sehr schwierig wieder los. Gerade wenn man mal sagt, ich probiere das mal aus und hat das halt komplett da reingedrahtet, dann ist es schwierig zu sagen, okay, war eine kacke Idee, ich brauche es doch nicht mehr. War eine schlechte Idee, ich brauche es doch nicht mehr.
ja.
Und ich nehme es wieder raus. So.
Ja. Ja gut, das hast du ja, gut, das auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass es oft so ist, dass man nicht so gut nachvollziehen kann, wann kommt hier eigentlich welches Event, was passiert bei dem Event und so weiter. Und wenn du das natürlich schon mal entkoppelt hast über ein Domain-Modul, dann ist das natürlich insgesamt schon mal besser nachvollziehbar. Aber gut, dass jetzt Store-Spezifisch ist, da wollen wir nochmal in einer anderen Folge wahrscheinlich drauf eingehen. Deswegen, genau, finde ich diese Entkopplung da auch gut.
Ja.
Ja. Ich glaube, jetzt haben wir viele Vor- und Nachteile gesehen.
Fazit.
Oder gehört auch. Was würdest du sagen, oder soll ich anfangen? Mir egal. Was würdest du sagen, sollte man das einsetzen? Wann würdest du es einsetzen? Wann würdest du es nicht einsetzen? Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
Lass mich kurz überlegen. Du musst gerne anfangen.
Okay. Ich würde sagen, wann würde ich das auf jeden Fall mal einsetzen, wann sehe ich es sehr positiv, ist gerade dann, wenn ich auch viel mit dem Frontend arbeite und ich glaube, dann macht das halt Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich da auch eine vernünftige Architektur aufbauen. Das heißt, habe ich so ein Firebase? Habe ich vielleicht irgendeine Anwendung, die eigentlich nur mit einer Fassade irgendwie zur Datenbank arbeitet und die ganzen Datenänderungen und Business-Logik irgendwie im Frontend macht? Da macht das für mich besonders Sinn. Da sollte man sich halt wirklich überlegen, wie mache ich meine Architektur so, dass ich da eine gute Struktur habe und so weiter. Und da ist es besonders wichtig. Ich glaube, da ist auch eine Entkopplung dann auch ziemlich gut. Dann finde ich es super. Wenn ich auch viele Services habe, die irgendwie abhängig sind und wo ich am besten irgendwie schauen muss, dass ich mich da, und die sich auch oft ändern, mich dagegen entkoppel, dann finde ich das zum Beispiel auch gut. Nehmen wir mal an, wir wissen jetzt schon, dass wir irgendwie in vielleicht 2-3 Jahren nochmal den State austauschen wollen. Hey, warum nicht? Da finde ich das besonders gut. Wann finde ich es nicht gut? Glaube ich gerade dann, wenn ich eine einfache Anwendung haben möchte, wenn ich wenig Business-Logik habe, wenn ich die ganze Anwendung sehr schlank halten möchte, dann finde ich eher dieses service-orientierte Pattern. Also ich habe eine Komponente, ich habe einen Service und ich habe irgendwie ein Client-Modul, einfacher zu handeln, auch wenn das Nachteile hat. Können wir auch mal drüber sprechen, falls sinnvoll. Um das einfach schlank zu halten. Weil hier habe ich natürlich auch eine gewisse Art von, ich habe die von Boilerplate, die ich dafür brauche, damit es funktioniert. Also ich brauche mehr Interfaces, ich brauche eine Trennung. Ich habe auch verschiedene Probleme, auf die man eingehen muss, wie zeige ich zum Beispiel Fehler an, wie kann ich das alles durchreichen, wie funktioniert die Kopplung und so weiter. Und da würde ich dann halt überlegen, lohnt sich mein Pattern dafür? Also ich finde es in manchen Bereichen ziemlich gut, das zu machen und auch wichtig. Und in Bereichen, wo ich jetzt keine großen State-Management habe, wo ich keine große Business-Logik habe, finde ich den Aufwand nicht gerechtfertigt.
Das sind klare Worte.
Ja, so würde ich das zusammenfassen.
Gut. Ich glaube, in Teilen sehe ich es ähnlich. Wenn ich jetzt auch so eine, diese klassische Firebase-Anwendung vor Augen habe mit wenig Backend-Logik und das wird alles schon im Frontend gemacht, dann denke ich auch, dass es zu großen Teilen Sinn machen kann. Also klassischeren Anwendungen, wo der Server eigentlich die meiste Arbeit macht und ich das Frontend wirklich nur zum Anzeigen, Bearbeiten und Abspeichern habe, stelle ich mir auch die Frage, ob es sich in diesem kompletten Umfang lohnt. Was ich natürlich, so eine Mittelschicht, ich weiß nicht, ob man das dann auch Onion nennen kann oder ob es vielleicht auch einfach nur eine klassische Schichtenarchitektur ist. Ich würde natürlich davon absehen, in einer Komponente den HTTP-Client selbst zu nutzen, um es bei Angular zu bleiben. Da würde ich halt immer einen Service zwischen machen, dass der Service die Aufruf kapselt. Und ich glaube auch, in einer Angular-Anwendung ist es eher unwahrscheinlich, dass man einzelne Teile austauscht, dass man das View-Module irgendwie austauscht, dass man das Client-Module, kann ich mir vielleicht noch vorstellen, jetzt gerade unter dem Aspekt, dass dieses ganze AXJS optional werden soll, mal wegfällt, dass ich einen Store kapsel, okay. Aber ich glaube, dass es im Normalfall in diesem Framework sind die Komponenten so hart miteinander verdrahtet und ich kriege halt alles in einem Paket, deswegen nutze ich ja Angular, dass ich da nicht in die Verlegenheit komme, einzelne Teile auszutauschen. Deswegen könnte ich mir auch hier wieder in kleinen Anwendungen vorstellen, diese ganzen Zwischeninterfaces, die spart man sich. Man ruft im Domain-Kern halt dann doch Framework-Code auf, indem man sich Services geben lässt und sonst was. Aber trennen würde ich es halt trotzdem ein bisschen voneinander. Und so empfiehlt Angular es ja auch standardmäßig. Deswegen so, klassische kleine Sachen, okay, würde ich in abgespeckter Variante machen. Aber bei großen Anwendungen oder die halt wenig Serveranteile haben, hey, warum nicht? Ich glaube, da gewöhnt man sich auch mit der Zeit recht schnell dran, diese Interfaces da anzulegen. Und moderne IDEs helfen einem ja auch, dafür Implementierung anzulegen oder andersrum aus einer Implementierung ein Interface zu erstellen. Da ist dieses Gehabe gar nicht so kompliziert.
Das stimmt, ja.
Das wären so meine Worte dazu.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Ist egal.
Dann war es nicht so wichtig.
Ja, dann alles gut. Okay, dann möchtest du noch auf das Thema, wie findest du es im Backend eingehen oder sagst du, es ist für uns relevant?
Okay. Das heißt hier WebDev Espresso.
Ich habe gedacht, wir werden das jetzt um in WebDev und Backend Espresso. Okay, ja, sehe ich auch so. Ich bin auch mal überlegen, ich hatte noch irgendeinen Kommentar. Ach so, ja, du hast ja gesagt, jetzt weiß ich, worauf ich eingehen wollte. Ja, sehe ich auch so ähnlich wie du. Die Frage, die wir vielleicht nochmal beantworten würden, ist, wie nennen wir eigentlich diese normale Architektur oder was heißt diese normale, diese Standardarchitektur, die Angular auch empfiehlt, wo wir eine Komponente haben, dann einen Service und dann ein Client-Modul. Das würde ich als typische Schichtenarchitektur oder wahrscheinlich eher als serviceorientierte Architektur bezeichnen. Das wäre so das, was ich da nehmen würde. Und genau, so würde ich das sehen. Ich weiß nicht, wie du das nennen würdest, aber das wäre für mich eine typische Schichtenarchitektur.
Ja,
so. Da könntest du natürlich auch einkoppeln,
oder? So habe ich es gerade bezeichnet, ja, so würde ich auch heute bleiben.
Okay. Gut.
Ja, wenn ihr da draußen Erfahrungen damit habt, gerne her damit. Wir verlinken den Blogartikel. Wir verlinken auch eine Beispielimplementierung, die jemand gemacht hat. Die kommt nicht von uns. Die ist auch mit dem Store. Da ist ja auch das Beispiel. Verlinken wir auch, dass man sich das mal angucken kann, wenn man möchte. Und ja, wir würden gerne eure Meinung dazu auch hören. Habt ihr das schon mal gemacht? Lohnt sich der Aufwand eurer Meinung nach? Habt ihr das im Backend vielleicht schon mal eingesetzt? Oder was ganz anderes? Lasst gerne Kommentare da. Dann können wir da vielleicht mal in einer Feedback-Folge drauf eingehen. Und sonst sprechen wir uns ja jetzt auch erst in 2 Wochen wieder, weil wir den Rhythmus geändert haben, wie im letzten Jahr besprochen. Aber ab jetzt halt wieder regelmäßig.
Klingt super.
Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Allen Zuhörenden auch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.
Jo, von mir auch. Ich wünsche euch was. Ciao.